Hallo Ostmeier, hat denn dein Freund Johannes B. Kerner jemals den Namen Anna Nicole Smith dir gegenüber fallen lassen?
Ja, zuerst einmal hallo und nein, hat er nicht. Nein.
Der sagt dir aber
Wieso?
trotzdem, was der Name?
Ja, sagt mir jetzt gerade nicht, wieso?
Ein
Das klingt mir.
verstorbenes Model, aber das ist jetzt nicht der Anlass. Sie ist leider schon länger tot, obwohl sie ein paar Jahre jünger war, als Johannes B. Kerner war. Nein, er erzählt doch gerne diese Geschichte, dass er mal ein paar Stunden lang in Haft war, weil ein Poster abhanden gekommen sei. Da sei Anna Nicole Smith drauf gewesen. Und das hat er jetzt in einem sehr hochinteressanten, nachhörenswerten Interview bei Bayern 1, Blaue Couch, erzählt. Und ich habe aber das Gefühl, diese Geschichte muss neu geschrieben werden. Weil er sagt da, dass das diese Episode mit 15, 16 so war, also auch nicht er habe geklaut, sondern er sei halt dabei gewesen, als jemand dieses Poster von der schönen Frau abgenommen habe. Und ja, wenn er so 15, 16 war, dann wäre das Anfang der 80er gewesen. Da war allerdings Anna Nicole Smith, die später tatsächlich eben Model war und für H&M, das könnte soweit schon hinkommen. Die war da erst so 12, 13, also weil sie ja jünger ist, wie ich nachgeguckt habe. Wobei es
Ja.
auch andere Angaben gibt, wo eben Johannes B. Kerner so zitiert wird, ja, er ist sich da jetzt nicht ganz sicher, wer auf diesem Plakat drauf war. Sei ja auch gar nicht sein Typ gewesen, sagt er bei Bayern 1. Kann ja sein. Und das trifft vielleicht eher zu, dass das dann vielleicht nur eine Frau aussah, wie später Anna Nicole Smith. Naja.
Kann wahrscheinlich schon sein, ja. Ja, manchmal ist es halt mit den Daten, wenn man so, ja. Ja,
Es merken ja auch
nicht so
Richter,
ganz.
die Erinnerung verfälscht sich manchmal auch über die Jahre und Jahrzehnte. Und auch sein
Ja.
früherer Chef hatte da ja mehrere Beispiele schon. Reinhold Beckmann kürzlich, der hat auch erzählt, ja 1990 nach der Weltmeisterschaft, also als die Deutschen den Titel geholt hatten, da sei der Stadionbesuch nicht so sicher gewesen, hat sich aber währenddessen erinnert, dass er Bernd Schuster in seiner Zeit beim 1. FC Köln so gern gesehen hatte mit seiner Freundin. Und das hat dann halt auch zeitlich nicht gepasst, weil Bernd Schuster spielte halt 19, bis 1980 in Köln nur und eben nicht Anfang der 90er, kam dann zwar wieder 93 zu Bayer Leverkusen zurück. Aber kurzum, Reinhold Beckmann hatte sich da auch vertan, wie vielleicht dein Freund in Sachen Anna Nicole Smith, Freund Johannes B. Kerner aus ZDF-Tagen. Also da muss man
Genau.
hier knallhart recherchieren als Journalist. Nicht nur sagen, die Geschichte klingt so total gut, die glaube ich also unbesehen. Ja.
Das ist ja immer schön, wenn die Journalisten richtig recherchieren. Also da bin ich ein großer Fan davon, wenn die wirklich gut recherchieren und nicht einfach alles übernehmen und irgendwo ins Internet gehen oder weiß nicht was und das übernehmen, sondern dass sie wirklich selber recherchieren und da gibt es ja meistens dann auch die guten Artikel und da merkt man halt dann vielleicht, dass das eine oder andere nicht stimmt oder dass es auch eben stimmt, ja.
Genau. Ja, mein Name übrigens Ralf Kohler, deutscher Journalist, im Gespräch mit der Schiedsrichterlegende Urs Meier, einem Schweizer Top-Schiri seinerzeit, heutigen Vortragsredner. Und wir haben schon über 200 Folgen Urs Meier Podcast hingelegt. Es geht natürlich auch um sein Thema, die Schiedsrichterei. Und in dieser Folge, denke ich, wird es auch um das neue Engagement von der Zone gehen, also das Zone schmückt sich künftig auch mit Urs Meier. Und außerdem wollten wir ja auch noch vertiefen, ob eine beschränkte Anwendung der Videotechnik des VAR interessant sein könnte. Der Einstieg aber mit Johannes B. Kerner, eben den du schon lange kennst, weil er ab 2005 und auch ein paar Jahre beim Zweiten Deutschen Fernsehen zusammengearbeitet habt. Und ja, ich habe da jetzt, wie ja gesagt, ein paar Sachen mit ihm gehört. Und hätte dann auch noch die Frage, kann es sein, dass du ihm oder vielleicht auch deinen Sohn angeboten hattest, mit auf den Kilimandscharo zu gehen?
Das könnte schon sein, ja. Aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr, wenn wir da zeitlich zurückgehen. Aber möglich wäre es schon. Wieso meinst du?
Naja, weil er das eben erwähnt hat, beziehungsweise bei Inas Nacht, also der Sendung von Ina Müller in der ARD, die jetzt 4 Wochen vor unserem Gespräch ausgestrahlt wurde, kommen die eben drauf, ja, ob er mal in den Himalaya noch will. Und sagt er dann, ja, auf dem Kilimanjaro hätte ich schon mit können, aber dann habe ich gesagt, nee, mach das mal schön alleine. Und dann habe ich irgendwie so intuitiv, weil wir ja auch über deine Kilimanjaro-Besteigung schon gesprochen haben, gedacht, vielleicht haben die Mayas ihm das angeboten.
Nee, wahrscheinlich war es schon jemand anders. Also nehme ich
Noch
mal an,
jemand?
Zeiten. Ja, ich
Gibt es noch
glaube,
mehr solche
Zeiten.
Verrückten?
Ja, da gibt es ja viele, um Gottes Willen. Das ist ja.
Die auch Johannes B. Kerner kennt.
Ja, natürlich.
Aber Anna
Das ist
Nicole
ja mein.
Smith wird es nicht gewesen sein. Und ihr
Vermutlich
Ehemann.
nicht, nein.
Ja.
Aber das ist ja, also ich kann es nur jedem empfehlen. Also wirklich, das ist wirklich eine wunderbare, wunderbare Erfahrung, auf diesen Kilimandscharo zu gehen. Also da muss ich schon sagen. Und ja, zum
Vielleicht.
Beispiel, wenn man mit erwachsenen Kindern zum Beispiel kann man da rauf, so ja, das ist etwas Tolles, es bindet dann auch, es ist ja immer solche Abenteuer, die binden ja irgendwo auch und ja, darum kann man es nur empfehlen, es ist wirklich ein tolles Erlebnis.
Wie lange hat das Projekt denn gedauert? Wahrscheinlich schon Tage oder eine Woche oder keine Ahnung.
Wir waren, glaube ich, 4 Tage unterwegs. 4 Tage. Man kann es auch in 3 Tagen machen oder in 5 Tagen, irgend sowas. Also das gibt ja verschiedene Varianten, verschiedene Aufstiege, verschiedene Längen, verschiedene Varianten auch, ob du im Zelt übernachten willst oder in festen Hütten übernachten willst. Eben wie gesagt, die Route ist unterschiedlich und so weiter. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da hochzugehen. Also die ganz Verrückten, die gehen in einem Tag hoch. Also das kann man auch, oder?
Also 4 Tage heißt dann hin und zurück, oder sprichst du jetzt nur vom Aufstieg?
Nee, also der Abstieg ist dann im Prinzip in einem Tag, also der geht dann relativ schnell. Es ist der Aufstieg, der dann länger dauert, oder dass man sich eben akklimatisiert. Und da geht man im Prinzip, der erste Aufstieg ist, glaube ich, irgendwo bis 2.500 Meter, dann 3.300, 3.500, dann eben auf 5.000 mal irgendwo hoch und ungefähr. Und dann geht es dann ganz hoch, also oder 4.800 und dann auf 5.000 hoch. So irgendwie, ja.
Ja, wenn nicht Johannes B. Kerner, waren dennoch bei euch noch andere dabei, die ich wohl nicht kenne?
Nein, bei unserer Gruppe waren nur mein Sohn und ich, aber es gab natürlich dann auch andere Gruppen, die da auch hochgingen. Ja, aber bei uns waren nur wir zwei.
Und deine Wahlheimat, Urs Meier, ist ja Marbella in Spanien, genauer gesagt Andalusien. Kann man denn da auch surfen, was Johannes B. Kerner auch noch erlernt hat?
Also das ist ja ein richtiger Hotspot im Prinzip da unten. Also
Dann war er bestimmt schon da.
Tarifa ist ja der Hotspot an und für sich für Kitesurfer. Also nee, da hat es richtig Wind und richtig Wellen und
Ja, es hätte mich
das
auch
ist.
gewundert, wenn du was total anders gesagt hättest, aber ich war mir trotzdem nicht sicher. Ja.
Ja,
Ist er
ja.
dann schon mal auf Besuch gewesen zum Surfen?
Wer?
Johannes B. Kerner.
Johannes?
Ja.
Nee, er hat mich überhaupt noch nicht besucht. Ja,
Ja,
das ist
sollte er mal,
tatsächlich,
oder?
das wäre. Sollte tatsächlich einmal, ja.
Ja, und dann
Keine
kannst
Ahnung,
du ihm
woher.
sagen, dass seine Erinnerung sich, was einer Nicole Smith angeht, verfälscht hat. Ja. Wobei das ja auch interessant ist, wenn er sagt, ja, die Frau, also auch mit großer Oberweite, gar nicht so sein Typ, mag ja grundsätzlich sein, nur wenn er dann sagt, naja, das wird ja Anna Nicole Smith gewesen sein, dann könnte man ja schon auf die Idee kommen, die hat ihm was gesagt, und wenn er fälschlicherweise die Frau auf dem Poster als Anna Nicole Smith identifiziert, dann hat ihm die doch ganz gut gefallen. Aber es wäre ja auch schwierig, wenn nicht,
Ja.
also ja.
Ja, und wenn man jung ist, man verändert ja auch irgendwo den Geschmack der Frauen. Das verändert sich ja auch im Laufe der Jahre wahrscheinlich.
Ja, es
Keine
könnte
Ahnung.
natürlich auch so gewesen sein, dass er eben nicht noch ein Jugendlicher war in Berlin damals, wenn, also dass es nicht um die 80er, Anfang der 80er war, sondern dass es tatsächlich Anna Nicole Smith war in den 90ern. Aber da hätte ja quasi seine Karriere schon begonnen. Dann wäre das natürlich eine potenzielle Schlagzeile gewesen, und vielleicht hätte er sich das dann nochmal überlegt, ob, wenn er schon selber nicht zugeschlagen hat, sich da noch von den Freunden entfernt, damit er da nicht dann nachher in Polizeihaft kommt und sowas rauskommt. Also wahrscheinlich, oder ich halte es dann schon für wahrscheinlicher, dass es eben früher war, dass es wirklich der ganz junge Johannes B. Kerner war. Also über die Polizeihaft hat er auch nicht gesprochen. Ihr hattet
Nee,
schönere Töne.
überhaupt nicht. Nee. Nee, wir haben über anderes gesprochen. Nee, und wie heißt die?
Anna
Nicole
Nicole
Smith.
Smith. leider nicht mehr
Die
unter
war doch
uns.
mit einem so ganz uralten Typen
Genau,
verheiratet.
ja.
Ja, genau, wo sie gesagt hat, das sei Liebe. Es sei Liebe, ja, genau. Ja, kann ja sein.
Gewesen sein. Ja, wie
Ja,
gesagt,
gewesen sein.
schon vor allem dafür, dass sie jünger war, nicht nur als du, sondern auch noch als Johannes B. Kerner, der, wann hat er den Geburtstag, der Ende 2024 dann 60. Geburtstag haben wird. Ja, dafür ist sie schon lange tot. Ja, jetzt guckst du nach. Ich dachte natürlich, du hast es vielleicht
Ja.
auswendig parat, den Tag.
Welchen?
Ja, wann Johannes B. Kerner Geburtstag hat.
9. Dezember
Ja.
1964 ist er auf die Welt gekommen.
Aber du guckst jetzt trotzdem auf dem Handy, während du es
Ja,
erzählst.
ja.
Aber ist ja gut organisiert, gut eingetragen. Ja, Urs Meier überhaupt ein strukturierter Mann und ein sehr konsequenter noch dazu. Und wenn ich noch kurz bei Johannes B. Kerner bleibe, also er könnte dich nicht nur besuchen, um in Marbella oder vor Marbella zu surfen, sondern ihr hättet ja auch mit der Schiedsrichterei sogar ein interessantes Thema. Hattet ihr da vielleicht sogar mal einen Austausch darüber? Denn er hat ja auch erzählt, er leitet Hockeyspiele.
Ja,
Ja, also weißt du noch gar nicht.
nur das weiß ich nicht. Ja, weiß nicht alles.
Aber du kannst dir ja vorstellen,
Ja,
wie es dazu gekommen ist.
seine Ex-Frau war ja, nehme ich an, nicht, nehme ich an, sie war ja Nationalspielerin und
Franziska
wahrscheinlich die
Becker.
Kinder, wahrscheinlich spielen die Kinder auch
Richtig.
Hockey und
Vier. Also
dann
zumindest
kommt
vier
man
Kinder.
halt
Ich weiß nicht, ob
dazu.
alle Hockey spielen, ja.
Ja, ich nehme an, dass so läuft das, oder? Ist ja oft so, oder? Dass dann irgendjemand kommt dann wieder, kommt zu diesem Sport über die Kinder und dann ja, übernimmt man halt vielleicht dann auch gewisse Aufgaben, ja.
Die war sogar Olympiasiegerin, die Ex-Ehefrau, oder? Täusche
Ja.
ich mich da? Ja, auch eine ja, langwierige Liebe zumindest, aber die auch nicht mehr aktuell ist. Aber eine gute Freundschaft sei entstanden oder geblieben, sagt Johannes B. Kerner. Aber dann wird die wohl gar nicht mitkommen, wenn Johannes B. Kerner dich mal besucht, sondern eine neue.
Schauen wir mal.
Wärst du da
Keine
drauf
Ahnung.
gefasst oder würde dich das überraschen, wenn dann er mit irgendeiner Frau kommen würde?
Was soll mich da überraschen?
Nein, ich will ja wissen, ob du auf dem Stand bist, dass es eine gibt oder dass es keine gibt.
Nein, ich bin da nicht vertieft in seine aktuellen Beziehungen oder Beziehungen. Nee.
Vielleicht solltet ihr aber insgesamt den Kontakt intensivieren. Wenn du ihm dann sagst, dass er sich da leicht geirrt hat mit diesem Posterklau. Aber die Geschichte macht es natürlich noch schöner, wenn er sagt, ah ja, da war Anna Nicole Smith drauf, weil die etwas Älteren in der Zuschauergruppe dann schon eine Ahnung haben und sie denken, ja, das hat sich dann vielleicht wenigstens gelohnt. Gut, weil wenn das Model, das tatsächlich drauf war, ähnlich aussah, dann ist ja kein wesentlicher Unterschied. Da hat er sich aber auch sehr geschickt geäußert in diesen aktuellen Interviews. Zum Privaten, also so, man könnte schon meinen, es gibt eine, wie er sagte, Lebensgefährtin aktuell, aber er hat sich so geäußert, dass man es nicht ganz genau weiß. Also schon sehr cleverer Bursche. Ja.
Ja, das ist er. Das ist er. Nicht nur clever, ist ein ganz toller Mensch und vor allem ein unglaublich guter Kommentator. Also das muss man schon sagen. Und wenn du mit ihm arbeitest, dann hast du einfach immer so das Gefühl, nicht nur das Gefühl, das ist tatsächlich, er macht immer die Leute um sich stärker. Und das ist eben etwas vom Wichtigsten, dass ein guter Kommentator das eben spürt, dass er die richtigen Fragen stellt, dass er ihn in die richtige Position bringt und so weiter. Und das kann Johannes B. Kerner hervorragend.
Da spricht jetzt mein Gesprächspartner Urs Meier, aber eher von Johannes B. Kerner als Moderator. Kommentator hat er ja eher aufgegeben 2004, weil er dachte, besser als bei England gegen Portugal, diesem auch für dich denkwürdigen Spiel, da kann er es gar nicht machen. Jetzt beschränkt er sich auf seine vielen anderen Sachen, die er ja kann. Tatsächlich mag ich sagen, so gut wie bei diesem Interview, das er bei Bayern 1 gegeben hat, habe ich ihn, glaube ich, noch nie gefunden. Und auch wenn ich manchmal ein bisschen scherze, ich finde ihn ja auch gut und schätze und mag ihn. Und das ist ja sicher nicht das Schlechteste, um wieder diese Episode anzuführen. Also das hat er in seiner Talkshow früher gesagt.
Genau.
Und Auch ein schöner Spruch, oder in der Süddeutschen stand es wohl mal, Kerner war schon Lanz, bevor es Lanz überhaupt gab. Also das spielt darauf an, dass er ja früher diesen Sendeplatz belegt hat, also abends im ZDF, wo jetzt Markus Lanz talkt statt Johannes B. Kerner, der ja dann schon vor der Weltmeisterschaft 2010 zu Sat.1 gewechselt ist, war vielleicht auch nicht ganz erfolgreich und hat ihn jedenfalls um weitere Turniererlebnisse mit dir, Horstmeier, gebracht.
Ja, und umgekehrt
Ja,
natürlich.
natürlich auch, ja. Ja.
Ja.
Gut. Und sonst wäre die Freundschaft womöglich noch tiefer. Er hatte übrigens auch gesagt, naja, Freunde, da redet er nicht von 20 jetzt wirklich enge Freunde, sondern eher so von 3, 4. Hast du eine Vorstellung denn, wer das sein könnte? Du musst ja nicht unbedingt
Ja,
sagen, aber.
ich glaube, es könnte der Jürgen Klopp sein.
Einer von den 3 oder 4.
Ja.
Dann könnte aber womöglich Urs Meier ein anderer sein von den wenigen oder nicht ganz.
Das würde, ja, also, so eng sind wir nicht. Nein, also ich gehöre nicht zu diesen drei, vier oder fünf,
Dann
ganz
doch
sicher nicht.
zu der Gruppe von 20.
Je nachdem,
Du bist
aber
im
das wäre auch
Kader.
schön. Ja, oder Freunde sind ja eigentlich da, wenn es dann vielleicht mal nicht so gut geht oder keine Ahnung was, dann sind sie da, oder sie müssen ja
Richtig.
nicht dauernd da sein, oder? Sondern sie müssen da sein, wenn sie braucht. Und da würde ich jetzt mal sagen, da könnte er sich auf mich verlassen.
Ja. Aber er hat dich noch nicht so gebraucht, weil ich denke, so ein Eheaus kann er einen ja auch mitnehmen. Zum
Ja,
Beispiel auch
also.
andere Dinge. Du darfst jetzt gerne auch was anderes erzählen, was nicht so dramatisch war, wo er deinen Rat gesucht hat oder am Boden
Nein,
war. Würde uns ja sicher
nein.
interessieren.
Nee, alles gut, alles
Naja,
gut.
alles nicht. Na.
Doch.
Gut, ja, und gutes Honorar wird er vor allem dann bekommen vom ZDF im Quiz, wo ich ihn auch gerade gesehen habe, und von Magenta, wo er jetzt den Sport macht. Ja, dann können wir aber tatsächlich mal von Johannes B. Kerner umschwenken und eben zu den Urs-Meyer-Schlagzeilen kommen. Also, ich habe ja gewusst, dass du bei DAZN jetzt einen Einsatz haben wirst. Allerdings, dass dich dieser Bezahlanbieter als neuen Experten gleich präsentiert. Das hat ja dann sogar mich überrascht. Und so wie es in den Mediendiensten eben Berichte gab, kann man ja schon schließen. Ja, alle kennen noch den Urs Meier und halten den für eine wichtige Persönlichkeit und sind da inspiriert, dass jetzt eben DAZN quasi für die Rückkehr des Urs Meier, des früheren ZDF-Experten, ins deutsche Fernsehen sorgt.
Was soll ich dazu sagen?
Ja, dass dich freut zum Beispiel, wenn so ist.
Es freut mich sehr. Nee, es ist natürlich toll. Vor allem, was ich ja natürlich bis jetzt noch nie gemacht habe, ist an und für sich die Bundesliga. Und gerade die Bundesliga ist natürlich die Liga, die mir unglaublich am Herzen liegt, wo ich ja im Prinzip damit aufgewachsen bin, die ich natürlich, seit ich im Prinzip denken kann, immer mitverfolgt habe. Ja, und von dem her muss ich schon sagen, ist es natürlich wunderbar, jetzt da auch ein Teil zu sein und vor allem dann mal in der Bundesliga auch auf den Plätzen zu stehen. Das ist natürlich auch als Schweizer Schiedsrichter, bin ich ja nicht sehr oft in Deutschland gewesen. Da hat man halt, die Deutsch-Schweizer Schiedsrichter sind da meistens nicht eingesetzt worden in Deutschland, sondern eher dann im Ausland mit deutschen Mannschaften, aber nicht in Deutschland.
Ja, hattest
Also
du
auch da.
Einsätze im deutschen Profifußball? Hattest du denn Einsätze im deutschen Profifußball? Irgendwelche? Wenige?
Ja, nicht in der Bundesliga, einfach Champions League Viertelfinal war damals
So, ja, klar.
Kaiserslautern gegen Bayern München.
Und das
Und
Militärländerspiel in Pforzheim.
ja, natürlich, das ist ein
War der
ganz
Anfang.
großes, genau, das war so quasi der Anfang, nicht Anfall, Anfang. Dann Freundschaftsspiele hatte ich noch in Berlin mit dazu mal das neue umgebaute Stadion, Olympiastadion mit Deutschland gegen Brasilien. Das war 2004, glaube ich. Und dann hatte ich noch ein Freundschaftsspiel in Bremen mit Deutschland gegen Schottland, wo die Deutschen 1-0 verloren haben. Da hat noch Matthäus mitgespielt, Jeremis, was war noch da alles dabei?
0-1 heißt es
Genau,
dann
das.
übrigens. Deutschland hat 0-1 verloren, nicht gewonnen.
Nee, verloren. Haben
Ja,
wir
aber dann
gesagt, sie
sagt man
haben
nicht mit
verloren.
1 zu 0, nicht mit 1 zu 0 verloren, sondern
Ja,
0 zu 1. Da
ja,
kannst
ja,
du
ja,
den
ja.
Journalisten teilweise auch noch was vormachen. Jetzt muss ich dich so ein bisschen noch, oder darf ich wage ich es, dich noch zu coachen, damit du die anderen auch noch besser machst.
Wenn ich sage, die Schotten haben 1-0 gewonnen, haben sie 1-0 gewonnen.
Ja, das stimmt genau. Natürlich. Aber die
ich
Deutschen haben nicht 1-0
ja.
verloren, sondern halt
ja,
0-1.
Genau. Also da war ich noch, dann war ich noch vierter Mann beim, was war das? Das war das UEFA-Cup-Finale Bayern gegen Bordeaux. Im alten Olympiastadion war ich noch auf dem Platz und sonst, ja, das war es, glaube ich, schon bald.
Also halt nicht in der Bundesliga.
Genau.
Ja, und wie bereitest du dich denn vor? Hast du da schon Akten gewälzt oder den Kicker studiert für Köln und Mönchengladbach, das erste Spiel?
Ja, ich habe mich schon da informiert, ja, habe mich schon informiert. Bei Leuten, die sehen, sind bei Gladbach, die sehen, sind bei Köln, aber es geht ja eigentlich um den Schiedsrichter und ja. Ja,
wer ist denn Schiedsrichter? Wissen wir das schon, Stand am Freitagmorgen?
Nein, das weiß man noch nicht. Das wird, glaube ich, heute bekannt gegeben, oder?
Welchen Typus
also,
könntest du dir denn besonders vorstellen für so ein Derby?
Ich habe schon im Vorgespräch mit der Sohn habe ich schon eigentlich meinen Favoriten für dieses Derby genannt.
Aber der DFB hört nicht immer auf dich. Wer wäre es denn?
Dennis Eidekin wäre es natürlich. Und oder an Felix Brüch könnte ich mir auch vorstellen. Ja, auf jeden Fall einen erfahrenen Mann, der eben mit solchen Situationen umgehen kann. Oder es ist natürlich eine heikle Situation. In diesem Derby. Es ist nicht einfach ein Derby, es ist halt auch, die Tabellenlage ist so, dass halt beide Mannschaften irgendwie angespannt sind. Ja, da braucht es halt eben dieses sogenannte Fingerspitzengefühl. Wenn man von Fingerspitzengefühl spricht, oder da muss man eben jemanden haben, der mit solchen Situationen umzugehen weiß, oder? Und da Ruhe ausstrahlt, aber Ruhe, aber Sicherheit ausstrahlt. Und das ist immer gut für solche Spiele.
Am Rande noch, weil ich jetzt so begeistert Pforzheim erwähnte, wenn Sie es nicht wissen, das ist eben meine Heimatstadt. Und was Urs Meier wiederum immer wieder gerne erwähnt, ist ja das Fußballverständnis, das auch ganz wichtig ist für Schiedsrichter und das da nicht automatisch in dem Maße eingepreist ist, wie er es für nötig hält. Ja, würdest du dann auch mit Dennis Eitekin vorher reden, ihn vielleicht anrufen können? Oder bräuchtest du da erst die Nummer und müsstest die ausfindig machen, wenn du mit ihm vorher dich austauschen wolltest?
Nee, wir sind in Kontakt und unterhand. Ja, wir sind schon in Kontakt. Nein, ja, also ich habe ihn jetzt, also ich muss sagen, wir sind lange, gab es eine große Sympathie, auch glaube auf beiden Seiten, aber wir haben uns nie gesehen und das hat sich aber geändert. Vor ein paar Wochen haben wir uns in Würzburg mal getroffen, haben da ein schönes Gespräch gehabt und ja, sind jetzt unterdessen öfters im Kontakt, ja.
Konntest du ihm da schon sagen, dass du jetzt in Köln sein wirst in der Fußball-Bundesliga oder hat sich das erst später richtig ergeben?
Nee, er weiß es, dass ich in Köln sein werde.
Ja, aber es damals schon erfahren konnte, meine ich.
Ah, nee, dazu mal so nichts.
Und wie kam es denn jetzt generell? Also gibt es da irgendwie eine persönliche Komponente von jemand von der Zone, der sich dann umso mehr an Urs Meier erinnert hat und halt gesagt hat, ja, fragen wir doch mal den, wir könnten einen Schiedsrichterexperten ganz gut brauchen. Oder wird es die persönlichen Komponenten jetzt erst geben, wenn du die alle ins Herz schließt und die dich?
Ja.
Und es war einfach eine geschäftsmäßige Anfrage.
Nee, das war schon Dings. Also ich habe auch noch mit einer Agentur arbeite ich zusammen, der heißt Marc Stöckel und der hat mich da ins Spiel gebracht. Also von dem her, ja.
Braucht ihr nicht einen Schiedsrichter-Experten auch mal? Hat ja jeder heutzutage. Das könnte
ja
gesagt haben.
Zum Beispiel, ja. Ja, es ist ja auch ein Mehrwert. Also schlussendlich ist es eine Komponente, die ja oft, ja, man hat es ja dazu mal auch beim ZDF gesehen, oder? Auf einmal haben die Leute eine neue Perspektive erhalten und diese neue Perspektive, die war ja sehr interessant für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Und ich glaube, das sollte man eben schon, ja, als Sender sollte man diese Möglichkeit nicht außer Acht lassen, dass man da eben auch einen Schiedsrichter nimmt, der eben vielleicht ja, neue, eben wie gesagt, neue Perspektiven da reinbringt und das kann auch zu Diskussionen führen, dann mit den Experten schlussendlich, ob dann das Fußballer sind, Trainer sind und so weiter, dass man da eben auch dann die Diskussionen, die ich ja zum Beispiel damals hatte mit dem Jürgen Klopp, die waren ja immer interessant und ich glaube, beide haben ja dann voneinander profitiert und das soll ja auch so sein, oder? Dass man, es gibt nicht nur eine Wahrheit, oder? Vielleicht kann man eben auch etwas noch anders sehen und es gibt ja auch Regeln, die müssen umgesetzt werden und es gibt auch Regeln, da kann man im Prinzip, oder? Und da hat man eben auch einen Spielraum und das im Prinzip dann eben auch ansprechen, oder wie das so im Spiel ist, oder warum ist das Spiel so gelaufen, wie es gelaufen ist, wo ist der Fehler gewesen vielleicht auch und so weiter und so fort. Und das sind ja immer, wie gesagt, nochmals Perspektiven, die ich dann versuche aufzuzeigen und dann sollte es einen Mehrwert geben, natürlich für den Sender, aber auch natürlich, und das ist viel wichtiger für die Zuschauer und Zuschauerinnen.
Für dich wird es den auch geben.
Für mich?
Ja. Also allein schon finanziell, logischerweise.
Ja, es ist ja immer gut, wenn alle irgendwo profitieren, um Gottes Willen,
Also
wäre ja nicht.
Win-Win-Win-Win-Situation nennt man das ja heutzutage, ja.
Ja, das schon lange nimmt man das so, ja. Aber es war auch schon früher so, oder? Also wenn nur einer profitiert und der andere nie, dann ist es eigentlich etwas, was nicht eine Langfristigkeit hat in der Regel.
Ja. So kurz vor der DAZN-Premiere kennst du ja sicher auch schon deine Rolle. Also wie können wir uns das vorstellen? Steht dann Urs Meier neben dem Moderator, steht noch ein anderer Experte daneben? Wirst du auch technische Hilfsmittel einsetzen oder geht die Rolle vielleicht auch weiter, dass du zum Beispiel den Schiedsrichter möglicherweise auch interviewst oder ja, vielleicht als Co-Kommentator auch mal im Einsatz bist? Was können wir uns da denken und was eben nicht.
Ja, eigentlich wird es so ungefähr sein. Also ich bin jetzt eben, ich werde unten auf dem Feld sein bei den Vorgesprächen. Ich werde nachher bei der Analyse da sein. Ich werde während dem Spiel werde ich verbunden sein mit dem Kommentator. Also das heißt, wenn irgendeine strittige Szene ist oder irgendetwas, was man da reinbringen möchte von der Schiedsrichterseite her, dann habe ich die Gelegenheit. Ja, ich glaube, es ist eine wirklich ein gutes Konzept, das da das so wählt, dass man wirklich dann, dass der Schiedsrichter nicht einfach so nur aus der Kiste geholt wird, wenn irgendein Fehler passiert ist, sondern dass man eben auch vielleicht bei anderen Situationen, dass man ihn da im Prinzip ins Spiel bringen kann. Und ja, wir werden sehen. Es muss natürlich jetzt alles mal anlaufen. Das ist ja für beide Seiten jetzt etwas Neuland. Und aber diese Rolle, die hatte ich ja schon mal beim ZDF, also nicht, dass ich da reinsprechen durfte, aber im Prinzip, dass ich da ja im Prinzip den Kommentator unterstützen konnte mit meiner Ansicht, oder ist es jetzt Elfmeter, ist es kein Elfmeter, ist es eine rote Karte, ist es keine rote Karte oder was auch immer, das werde ich auch wieder haben. Also ich werde beim Kommentator oben Platz haben, wo ich dann ihm vielleicht auch kurz einen Tipp geben kann, ja, in welche Richtung das es da im Prinzip laufen kann oder soll.
In der Schweiz wiederum ist Urs Meier ja nach wie vor für Blue im Einsatz, auch wenn man das diese Saison 2023-2024 noch nicht bemerkt hat. Aber wenn es dann weitergeht, noch im Oktober, wird er also zugeschaltet sein. Und das erklärt natürlich auch, warum Urs Meier für DAZN, der in Deutschland als Sender die Champions League überträgt, nicht zur Verfügung steht für diesen Part, sondern rein der Bundesliga-Experte mindestens zunächst einmal ist. Und kannst du denn zum Umfang noch was sagen? Ich meine, dir wäre ja zuzutrauen, nach einer DAZN-Übertragung am Freitag, da sind sie ja immer dran, fliegst du wieder zurück nach Marbella oder sonst wohin, um Geld zu verdienen. Und dann am Sonntag beim nächsten Spiel, auch Sonntag ist ja DAZN-Tag, bist du wieder zurück. Und dann noch mehr eben rundum im Einsatz, als das bisher der Fall ist. Könnte es so kommen?
Naja, so ist es momentan nicht angedacht. Nein, es sind so ungefähr, wir haben es jetzt mal so auf ungefähr 10 Partien pro Meisterschaft irgendwie angedacht. Und wie gesagt, das nächste wird dann erst wieder am 3. Dezember sein.
Wer spielt da?
Da ist Bayer Leverkusen gegen Dortmund.
Ist ja wieder die
Bin
Ecke.
sicher. Ja.
Ja, soll sogar gute Zahnärzte geben.
Wenn halt die interessanten Spiele da sind, sind sie da, ja.
Ja,
Man sollte dahin gehen, wo es ist,
in
ja.
Nordrhein-Westfalen ballt sich's überhaupt, die ganze Kompetenz ballt sich da. Bei den Bergleuten war es auch so. Gut, die sind inzwischen nicht mehr so gefragt, aber da sind einige gute Fußballfans oder Leidenschaftliche rausgekommen aus dieser, sagen wir mal, Bergmann-Dynastie. Ja.
Das ist so, ja.
Eine mögliche Beschränkung des Videoassistenten in Deutschland, dass der eher nur bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen zum Zuge kommt und da nicht so viel überprüft wird. Wir waren in der vorigen Folge dabei und die sollten Sie unbedingt mal nachhören. Jetzt überlege ich einerseits, so eine Einschränkung wäre ja ganz gut, weil es dann insgesamt weniger zu überprüfen gibt. Jetzt mal allein nur für die Menschen im Kölner Keller und du bräuchtest vielleicht nicht so viele, weil die dann ja nicht parallel alle möglichen Szenen womöglich untersuchen müssen. Aber auf der anderen Seite könnte es ja gerade in Deutschland so sein, dass es dann heißt, ja, jetzt haben wir ja schon die Technik, die müssen wir doch jetzt wirklich von A bis Z anwenden. Und es kann ja nicht sein, dass man irgendwas, was man mit der Technik auch nur möglicherweise sehen könnte, dann auslässt, einfach nur weil dann gesagt wird, der VAR ist nur für diese und jenes zuständig. Wie siehst du diesen Gesamtkomplex?
Ja, den habe ich schon lange so gesehen. Also im Prinzip war ja Grundhaltung dazumals, als man den VAR eingeführt hat, war ja genau diese, oder? Dass man nur bei den extremen Fällen, bei den extremen Fehlern eines Schiedsrichters im Prinzip eingreift über den VAR. Das war ja eigentlich so die Grundidee, oder? Und von dem ist man dann eben relativ schnell weggegangen, oder man kontrolliert unterdessen jeden Zweikampf, jedes Tackling, jedes mögliche Handspiel, jedes mögliche, weiß nicht was, oder noch weit nach hinten nach einem Torerfolg, oder alles wird kontrolliert, ob da wirklich alles sauber war, oder? Und dann findet man vielleicht noch irgendetwas, oder? Und dann geht das dann relativ lange und dann muss der Schiedsrichter noch irgendwie raus, muss es auch noch anschauen, oder? Und das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders gewesen, oder? Wir haben gesagt, bei den klaren Fehlentscheidungen, oder? Und unterdessen ist es eben, ja, ist es eben so zu diesen Kaufhausdetektiven gekommen, die überall irgendwas noch irgendwo suchen. Nichts gegen die Kaufhausdetektive, um Gottes Willen, also gegen diesen Berufsstand, aber wenn man dauernd nur sucht oder wenn man dauernd nur irgendwo sucht, ja, dann findet man halt vielleicht auch immer irgendetwas, oder ob das jetzt aber so wahnsinnig wichtig ist, ja, weiß ich auch nicht, oder? Und es muss schade im Fußball. Und ich glaube, gerade wenn man die englische Liga anschaut, da wird viel mehr entschieden von den Schiedsrichtern, da wird viel weniger interveniert. Und ich glaube tatsächlich, es muss in diese Richtung unbedingt gehen, oder? Und darum denke ich eben auch, vielleicht wäre es denn tatsächlich so nicht schlecht, wenn man halt auch von anderen Sportarten etwas übernehmen würde, oder im Prinzip diese Challenges von den Trainern, oder ja, wäre an und für sich irgendwie, würde auch in diese Richtung gehen, oder? Also wenn schon niemand etwas will von der Mannschaft, oder? Warum muss man dann suchen gehen? Warum müssen die Schiedsrichter da suchen gehen, oder? Und wenn dann halt irgendeiner das Gefühl hat, doch, da war irgendwie ein Foulspiel oder irgendein Vergehen, das geahndet werden hätte sollen, ja, dann sollen sie ein Challenge nehmen, oder? Und dann schauen wir das an, oder? Und
Da muss es den
dann,
Challenge
ja,
halt erstmal geben, ja.
da müsste es den Challenge mal geben, ja. Und ne, nochmals, und wenn niemand den Challenge will, oder zum Beispiel, ja, warum muss ich dann suchen?
Ja,
Also,
darüber reden wir
das würde
gleich.
ich, das wäre im Rugby und im Rugby oder im, sag ich mal, es ist im Rugby so, es ist im American Football so, es ist im Tennis so, wenn der Challenge nicht genommen wird, dann wird nicht kontrolliert.
Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt von dem Challenge-System für den Fußball auch nicht unbedingt überzeugt, aber du bist ja der Experte. Und ich hatte da jetzt schon mal die Werbeklingel laufen lassen, weil das, was ich kontrolliere, ist bald wieder meine E-Mail. Da ist jetzt die Klingel nochmal offiziell. Ist die E-Mail, wo ich vielleicht mal jemanden finde, der Urs-Meyer Podcast Sponsor sein möchte mit seinem Unternehmen. Das wäre dann der erste. Also Sie können auch noch eine Premiere erleben. Urs Meier Podcast. Ja, wenn Sie da der Sponsor sein wollen oder eine Werbedurchsage haben wollen, gerne melden bei ralfkohler2000@gmail.com. ralfkohler2000@gmail.com. Sie können mich ebenfalls kontaktieren, wenn Sie Aufträge möglicherweise zu vergeben haben, wenn Sie jemanden suchen, der als, wenn Sie prominenter sind, dann Ihr Buch schreibt oder der etwas kommentiert, moderiert. Vielleicht haben Sie auch Pressemitteilungen zu verfassen, was auch immer. Melden Sie sich gerne und gucken mal, ob wir da zusammenkommen. ralfkohler2000@gmail.com. Es gibt ja noch andere interessante Podcasts, nicht nur von Ralf Kohler, aber ich nenne jetzt einfach mal meine weiteren. Erhellendes von Blecki Schwarzer mit Christian Blecki Schwarzer, der deutschen Handball-Ikone. Spät war er Weltmeister, nachnominiert vom ZDF-Mikrofon ging es für ihn aufs Feld 2007. Und ja, da holte er noch den Titelgründe seiner Karriere. Und jetzt eben ist er zu hören immer wieder bei Erhellendes von Blecki Schwarzer im Handball-Podcast. Dann Sportbuch-Podcast, da gibt es ja nicht so viel zu erklären. Da werden Bücher vorgestellt und bühnefreie Vorfahrt für Unterhaltung kann ich Ihnen ans Herz legen. Ansonsten haben wir auch ein paar Folgen, also Ralf Kohler und vor allem Urs Meier auf Englisch schon aufgezeichnet, Referring to the Referee. Vielleicht auch mal ganz lustig und interessant, da einen Deutschen oder einen Schweizer auf Englisch zu hören. So, Urs Meier, ja. Das mit, wenn sich keiner beschwert, ist ja auch so eine Sache. Da habe ich nochmal dran gedacht im Zusammenhang mit dem Phantomtor, das sich jetzt am 18. Oktober 2023 zum 10. Mal gejährt hat. Also im Spiel der Fußball-Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen, das dann Bayer mit 2:1 gewann. Stefan Kießling hat geköpft, der Ball war drin, allerdings ging er von außen herein. Und Felix Brüch, der spätere Weltschiedsrichter, sagt ja oder schildert ja in seinem Buch, ein Schiedsrichter kann nicht alles sehen und geht dann im Zweifelsfall oder eher jedenfalls geht auch danach, wie verhalten sich die Akteure. Und offenbar war es dann so, dass da niemand, also auch von den Hoffenheimern, heftig genug protestiert hat. Wahrscheinlich waren alle verdutzt. Und vermutlich das auch dazu beigetragen hat, dass sich der Schiedsrichter gesagt hat, noch ohne Torlinientechnologie, und wohl auch ohne hilfreiche Unterstützung des Assistenten. Ja, wenn der Ball drin ist, dann muss ich jetzt wohl ein Tor geben. War halt nicht ganz so geschickt, aber hat zumindest nicht zu einem nachhaltigen Karriereknick geführt.
Ja, Gott sei Dank nicht. Nee. Also ich muss ja sagen, da habe ich ja auch sehr viele Telefonate nachher geführt mit der FIFA, weil da war es wirklich so, dass es ja darum ging, wegen der Nomination für die Weltmeisterschaft und so weiter für Felix Brüch. Und ja, und da habe ich wirklich einige Telefonate gehabt mit der FIFA und habe dann eben auch immer wieder gesagt, dass er das nicht sein könnte, dass man auf ihn verzichten würde an einer Weltmeisterschaft wegen im Prinzip so einem Entscheid. Also das war schon so. Aber er war da in der Kritik und es war tatsächlich, so etwas kann ein Karriereknick bedeuten, oder? War bei ihm Gott sei Dank nicht der Fall. Und wir erleben jetzt ihn immer noch auf dem Fußballplatz mit all seiner Erfahrung, mit all seiner Ruhe, mit all seiner Konstanz. Und ich glaube, er hat über Jahre hinweg hat er wirklich sehr, sehr viele wunderbare Spiele geleitet und richtig gut geleitet. Und er wurde auch verdient, dann irgendwo Weltschiedsrichter, ja, auf jeden Fall. Also. Nee, super.
Und bevor er Weltschiedsrichter wurde, in jenem Jahr 2017, hat er ja das Champions League-Finale in Cardiff geleitet. Umgekehrt hattest du, ich sage das jetzt, weil du Dennis Aitekin ja ins Spiel gebracht hattest vorher, in seinem Fall angesprochen, dass da der Stern international eben dann doch sehr schnell gesunken sein könnte, schon wegen eines Spiels. Also das ist dann einfach die Kehrseite der Medaille. Lass mich aber noch bei Brüch bleiben, diesem Juristen jetzt so langsam am Ende seiner Schiedsrichterkarriere, der in München beim Bayerischen Fußballverband arbeitet, also schon auch voll im System integriert ist, was vielleicht ja auch seine Nachteile haben könnte. Wir hatten es ja kürzlich auch angesprochen, er gibt sich jetzt als totaler Befürworter der Videotechnik und wie gesagt, es mag natürlich das eine sein, dass er sich erst recht sicher nicht und auch vom Charakter nicht gegen so einen Verband oder Verbände positionieren will. Aber das andere könnte ja doch das Psychologische sein. Wenn du so eine einschneidende Erfahrung hast und dann eben denkst, wieso hilft mir keiner? Ich gebe hier ein Phantomtor von Stefan Kießling. Das hätte doch nie im Leben sein dürfen, dass du dann vielleicht einfach noch dankbarer bist für so ein Netz, das zumindest so eine krasse Sache einfach verhindern sollte für alle Zeit und vor allem für dich.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, das ist tatsächlich so, dass er sich wahrscheinlich wohler fühlt, im Prinzip über dieses Hochseil zu gehen und da ein Fangnetz jetzt unten dran montiert ist in Form von Videoassistenten, dass er sich da ja, wohler und sicherer fühlt. Das kann ich nachvollziehen, ja, und dass natürlich der Druck dann auch vielleicht nicht mehr so groß ist auf ihn selber. Ja, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, es gibt aber auch solche, die ohne Fangnetz im Prinzip lieber über die Seile laufen, weil es eben noch die größere Herausforderung dann schlussendlich ist. Ja, was ist besser für den Fußball? Das ist ja eigentlich immer wieder die Frage, oder? Was tut dem Fußball gut? Und das ist natürlich unterschiedliche Ansichten, oder? Also, ja.
Und es
Wir
mag.
diskutieren halt immer noch über Sachen, eben über das Phantomtor diskutieren wir heute. Wir diskutieren über das Hand Gottes von Maradona. Wir diskutieren über das Wembley-Tor. Wir diskutieren über das Handspiel von Thierry Henry und so weiter und so fort. Oder ist das nicht auch ein Teil eben der Faszination Fußball, oder dass das eben auch immer wieder solche Entscheidungen geben kann. Und natürlich ist dann der Schiedsrichter vielleicht dann der Leidtragende bei solchen Sachen in diesem Moment, oder? Und ja, aber nochmals, ich finde, der Fußball, es gehört schon eben auch zum Sport und zum Fußball, dass man eben auch, dass man solche Entscheidungen auch da drin sind, oder? Und ja.
Kann mir umgekehrt aber schon vorstellen, dass du, Ostmeier, einfach weil du gemerkt hast, es klappt gerade bei dieser legendären Entscheidung England-Portugal, unter schwersten Bedingungen hast du eine richtige Entscheidung getroffen, dass du dann natürlich in die andere Hinsicht im Vergleich mit Brüch beeinflusst bist, dass du eben sagst, ja, es geht doch. Also ich habe es ja selber erlebt im positiven Sinne. Er hatte eben den absoluten Tiefpunkt ohne Technik. Also ich will halt sagen, je nachdem, wie es läuft, das prägt ja den einen wie den anderen.
Das ist
Wahrscheinlich.
tatsächlich so. Das ist natürlich immer so, oder? Und ja. Ja.
Ja, also für
Ja,
dich rundum gut gelaufen.
gebrannte Kinder scheuen nachher das Feuer, ja. Und natürlich ist es natürlich schon so, oder wenn du natürlich da mal runtergefallen bist, nochmals, wenn man jetzt wieder das Beispiel vom Hochsein nimmt, ja, dann möchtest du natürlich dann schon lieber dieses Fangnetz haben, oder? Dass es halt einfach dann eine gewisse Sicherheit hat. Ja. Kann ich mir vorstellen, oder? Und das Problem ist natürlich, die heutigen Schiedsrichter, die kennen ja zum Teil gar nichts mehr anderes, oder? Also die sind ja dann eigentlich dauernd unterwegs mit diesem Fangnetz, oder? Und ja, und fühlen sich dann eben vielleicht auch nicht mehr sicher, wenn das eben dann nicht da ist, oder?
Ja.
Und da, ja, das ist natürlich schon so, oder? Wenn man sich natürlich an diese Technik und an das Ganze gewöhnt hat, dann will man das irgendwie auch nicht mehr missen, wahrscheinlich, oder? Aber wie gesagt, ob es dann die besseren Leistungen werden von den Schiedsrichtern, da habe ich schon ein großes Fragezeichen. Ich glaube, man sollte als Schiedsrichter einfach immer so das Spiel leiten, wie wenn da kein Fangnetz da wäre. Oder dass man eben diese Entscheidungen trifft, dass man sofort entscheidet, dass man nicht abwartet, dass man nicht das Gefühl hat, ja, es kommt dann schon noch, wenn es dann halt ein Elfmeter war, dann kommt ja schon noch der Videoassistent. Nein, entweder ist es ein Elfmeter, das ist kein Elfmeter, und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Und nochmals, wenn ich in die englische Liga schaue, und da ist der Howard Webb, der Chef, der schaut dann und für sich der geht dann etwas anders mit den Schiedsrichtern um, der versucht, die da eben zu motivieren, diese Entscheidungen zu treffen, oder? Und ich glaube eben nochmals, auf dem Platz siehst du oft mehr, du spürst mehr, du hast diese Absicht, die du erkennst, die du bei den Fernsehbildern eben nicht erkennst, und das sind dann eben die ganz, ganz guten Entscheidungen, oder? Und da müssen wir hin, die Schiedsrichter fordern, diese Entscheidungen zu treffen.
Der Engländer Howard Webb, Ehemann von Bibiana Steinhaus, muss ja irgendwie auch involviert gewesen sein rund um dieses Jüngstes Spiel in Philadelphia, Deutschland gegen Mexiko, 2:2. Also ich weiß nicht, hat er da den Schiedsrichter auch gecoacht, jeden oder hat er Entwicklungsarbeit in den USA geleistet? Auf jeden Fall Kommentator Tom Bartels, der allerdings in Deutschland saß und nicht im Stadion war. In diesem Fall hat er ihn auch erwähnt. Gut, dann sind wir ja für dieses Mal praktisch schon am Ende. Möchtest du noch unbedingt was loswerden?
Nee,
Oder
eigentlich
der
nicht. Einfach
Saisonpremiere?
schaut am Sonntag in dieses wunderbare Derby rein, Köln gegen Gladbach. Ich glaube, ja, es wird interessant und ich hoffe, dass wir da ein paar Zuschauer haben, die über diesen Podcast auch kommen oder umgekehrt dann vom Podcast zum von DAZN zu Podcast
Ja,
kommen.
würde
Ja.
natürlich helfen, wenn der Urs Meier Podcast als Marke auch mal erwähnt würde, von wem auch immer, gerne auch von allen Beteiligten mal und bei den 10 mal. Ich hätte noch kurz die Frage, war dir denn bewusst, dass diese Meldung des Senders am Dienstag speziell rausgehen würde und hast du irgendwie seither wahrgenommen, dass dich mehr Leute ansprechen oder dass einige das mitbekommen haben, was ja gar nicht so der Fall sein muss, weil es jetzt eher über die Fachmedien bisher lief, dass Urs Meier da der Zone-Experte sein wird.
Nein, nee, es kamen schon einige Reaktionen und auch jetzt gestern in Deggendorf bei den Wirtschaftsjunioren und bei BG wurde das schon angesprochen, oder? Also man hat das schon mitgekriegt, dass natürlich da jetzt wieder ein neues Engagement ist und ja, ist natürlich toll, ja, ist doch immer schön.
Vielen Dank für diese Folge wieder, Urs Meier. Wir sind schon bei über 200. Viel Erfolg auch bei DAZN. Bei Blick hattest du ja auch noch ein Engagement und so viele Engagements überhaupt, eben
Ja.
die auch Geld in die Kasse bringen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ja.
Macht's gut.
Tschüss, tschüss.